Und von Paris begeben wir uns in die Schweiz. Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davosplatz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. So beginnt die Geschichte, die uns ein raunender Beschwörer des Imperfekts erzählt. Aus den 3 Wochen werden 7 Jahre. Aus dem Besuch ein ehrlicher und sich ausgewachsen habender Klinikaufenthalt auf dem Berghof. In diesem Jahr wird Thomas Manns Zauberberg 100 Jahre alt. Das ganz genaue Datum liegt in mystischem Dunkel. Zuerst kaufen konnte man den umfangreichen Band am 20. oder 28. November 1924. Wir feiern dieses Jubiläum mit einer Lesung. Der 12. Teil läuft heute um 2:30 bei uns. Und mit Volker Weidermann, der Literaturkritiker, sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, das ist das Buch meines Lebens. Und so suchen wir Woche für Woche andere Aspekte raus an diesem Jahrhundertroman. An Themen und Personal ist ja überhaupt kein Mangel. Schönen guten Morgen, Volker Weidermann.
Guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Wir sind in einem Sanatorium in der Klinik. Also schauen wir uns mal das medizinische Personal an, vielleicht die beiden Ärzte, Dr. Krokowski, den Seelenzergliederer mit seinen komischen Latschen und Hofrat Behrens. Sind das scharlatane Geschäftemacher, die den Insassen nur Hokuspokus und Igelleistungen verkaufen wollen?
Kurze Antwort, ja.
Ja, wie machen Sie das?
Ja, durch Zauberei. Ich glaube, dass Sie auch ganz, also erst, ich muss ein bisschen zurück. Es ist schon eine gewisse Scharlatanerie und ehrlich gesagt auf 700, 800 Seiten Zauberberg wird, wenn ich das richtig weiß, kein einziger Patient geheilt entlassen. Alle sterben oder machen wilde Abreise und kehren dann reumütig zurück. Naja, und die beiden sind schon relativ ehrlich erstmal, muss man sagen, aber sie finden, naja, später heißt es eine feuchte Stelle im Inneren der Patienten, auf der Lunge, aber in Wirklichkeit finden sie, glaube ich, auch ja, die feuchte Stelle in der Seele oder sozusagen den Ort, wo ein Mensch, ein Neuankömmling, angreifbar ist oder offen ist, so offen für diese Höllenwelt, an der sie natürlich richtig gut verdienen.
Ist das also so ein Roman über das wissenschaftliche Leugnen, also so eine Art Querdenker-Roman avant la lettre?
Ja, ein bisschen, ja. Aber zu einem sehr kleinen Teil. Natürlich ist es vor allem auch ein Wissenschaftsroman. Und Thomas Mann hat immer unglaublichen Wert darauf gelegt, auf der Höhe der Wissenschaft zu sein. Und was Meteorologie angeht, Naturwissenschaft. Aber Medizin, da war er einer Sache auf der Spur, glaube ich. Es war damals einfach letzter Stand der ja, unbewiesenen Wissenschaft, dass man TBC, diese Volksseuche, am besten durch Höhenluft, am besten in Davos, heilen kann, aber Thomas Mann ahnte es schon, wie er vieles ahnte, weil er einfach ein toller ja, Spürer von Zeitströmungen war, dass das nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Und ja, 30 Jahre später wurde Antibiotikum dafür gefunden und echte Heilung fand statt. Aber dort damals, er hat das ja selbst so erlebt, hat seine Frau besucht und gleich hat man bei ihm eine feuchte Stelle festgestellt und er hat seinem Arzt nach Hause geschrieben, oh, da könnte was sein. Zum Glück hat der Arzt, der war ein echter Wissenschaftler, zurückgeschrieben, na, sie wären der Erste, der dort hoch hinauffährt und bei dem nicht eine feuchte Stelle entdeckt wird.
Jetzt hatten wir ja schon diesen einfachen jungen Menschen aus Hamburg angesprochen, Hans Castorp, der ist zwischen allem Möglichen und allen Möglichen hin und her gerissen. Der empfindet einige seiner Mitpatienten als vulgär und laut, aber bewundert auch deren Selbstbewusstsein. Claudia Chauchat, die da auch unterwegs ist, da stellt er fest, die hat nun mal wirklich keine gute Kinderstube. Die knallt die Türen viel zu arg, aber diese Oberarme, die man da sieht durch den transparenten Stoff und so weiter, was überwiegt denn bei ihm? Ist er angewidert oder ist er angezogen?
Absolut angezogen vom ersten Moment und zwar führt das gehört natürlich zu dem Angewidertsein dazu, ihre schlechte Kinderstube und ihre Freiheit, sie auszuleben mit schmetternden Türen, abgekauten Fingernägeln. Dieses ganze Ich schere mich überhaupt nicht um Regeln und in Gesellschaft, finde ich natürlich empörend, denn das ist das Fundament, auf dem er steht, aber gleichzeitig ungeheuer befreiend. Wirklich, die Tür schlägt zum ersten Mal und er ist erschüttert vor Entsetzen und gleichzeitig ja, ist dieser Nachklang der geschmetterten Tür durchaus eine Ouvertüre für sein hier bleiben auf dem Berg.
Und dann geht es ja auch überhaupt und generell um die Russen im Roman. Die werden werden dann aufgeteilt an den schlechten und an den guten Russentisch. Wodurch zeichnen sich diese Tische und diese Bewertungen aus?
Ja, es ist eben schon wirklich in jeder Hinsicht ein europäischer Roman. Und Russland, das für uns heute auch noch Bedrohung und für viele auch eine Folie für etwas ist, war es eben damals in dieser Vorkriegswelt auch. Ja, es gibt die sogenannten Schlechten, das sind die Barbaren, die einfach so in seinem Nebenzimmer zum Beispiel ungezügelten Sex haben und er verzweifelt versucht, seine Ohren davor zu verschließen und auch davon natürlich in Wahrheit verzückt ist. Und dann gibt es die Guten, die Feinen, die einfach so reich sind und so viel Geld haben, dass ihnen die Regeln der Welt herzlich egal sind. Aber ja, bedrohlich und verführerisch sind die Schlechten wie die Guten zugleich.
Hin und her gerissen ist er auch zwischen Settembrini und Naphta, so eine Art Mentorenfunktion nehmen die beide ein, konkurrieren auch. Was ist da jeweils anziehend oder abstoßend?
Überhaupt erstmal die Geistigkeit, dass man überhaupt so weit denken kann. Das hatte ja Hans Castorp, der Ingenieur, gar nicht vorgesehen. Ja, und bei Leo Naphta ist es natürlich ja die Ablehnung alles Fortschrittsglaubens und Politik. Im Grunde das, wonach sich Hans Castorp wirklich sehnt, sich gehen lassen und einfach die Welt geschehen lassen. Aber eben je älter Thomas Mann wird, umso mehr er Republikaner wird beim Schreiben, desto anziehender wird auch für Hans Castorp dieser Settembrini, der an den Fortschritt glaubt und der verzweifelt versucht, diesen Hans Castorp vom Berg zu befreien und runter zu schicken.
Auf welcher Sprosse der Karriereleiter stand denn dann eigentlich Thomas Mann, als er den Zauberberg geschrieben hat? War er ein Star, also sozusagen schon der Literatur-Nobelpreisträger, der dann ja später auch sein würde? Oder hatte er vielleicht ein bisschen Angst, hoffentlich bleibst du kein One-Hit-Wonder nach den Buddenbrooks?
Ich finde es wirklich ganz interessant. Wir sind natürlich heute, ist ja einfach der Gigant des letzten Jahrhunderts und man denkt, er ist von Erfolg zu Erfolg gerast. War keineswegs der Fall. Als er anfing, 1912, Zauberberg zu schreiben, lagen die Buddenbrooks, ja, als Welterfolg, aber dann doch zahlreiche Misserfolge auch hinter ihm. Er wollte unbedingt Bühnenautor werden. Fiorenza war ein Desaster. Er wollte unbedingt einen Triumphroman schreiben. Königliche Hoheit war ein Desaster. Und Totenvenedig war noch nicht erschienen. Also es war durchaus möglich, dass er ein Buch und dann für immer verschwinden würde.
Zeit spielt auf dem Zauberberg ja so gar keine Rolle, bei uns im Radiostudio leider schon. Dabei gäbe es noch eine Menge zu besprechen rund um den Zauberberg. Das Gute ist, in der kommenden Woche gibt es eine neue Folge dieser Kolumne mit Volker Weidermann. Die drei vorangegangenen finden Sie derweil online bei uns auf radio3.de in Bälde auch diese hier. Und heute um 13.30 Uhr wird Ihnen auch weitergeholfen, nämlich mit einer weiteren Folge der Lesung. Vielen Dank.